Vater im Himmel, wir preisen dich für deine Gegenwart, für deine wunderbare Gnade, Vater, die jeden Tag neu ist. Danke, Vater, dass du uns jeden Tag auch neu begegnest und möchtest, dass wir in deiner Kraft gestärkt werden, dass wir auch in deiner Kraft zunehmen, dass wir nicht ohne dich durchs Leben gehen oder mit zu wenig von dir, sondern dass wir mehr und mehr in deine Fülle kommen, in deiner Fülle leben und auch in deiner Fülle wirken. Wir danken dir für dein wunderbares Wort und was dein Wort sagt über die Gnade Gottes. Amen. Amen. Wir sind ja immer noch an einer Serie über die Gnade. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass die Gnade eines der zentralsten Themen des Neuen Bundes ist, des Neuen Testaments ist. Wir finden schon im Alten Testament sehr viele wichtige Aussagen über die Gnade, insbesondere auch in dem Psalm von David, der ein Stück weit die neutestamentliche Gnade vorweggenommen hat. Obwohl sie noch nicht wirklich offenbart war, hatte er bereits die Prinzipien, die Grundsätze der Gnade verstanden und für sein eigenes Leben auch angewendet. Aber im Neuen Testament sehen wir eine regelrechte Offenbarung der Gnade. Angefangen bei Jesus Christus, der die Verkörperung der Gnade war oder ist. Und dann über Paulus, der, könnte man sagen, eine Art Exempel oder Werkstück, Meisterstück der Gnade war, sein Leben und sein Dienst. Und dann auch hin zu uns, die wir ebenfalls dazu berufen sind, in der Gnade Gottes zu leben, aus der Gnade Gottes zu leben und durch die Gnade Gottes auch große Dinge zu vollbringen. Wir haben im letzten Teil dieser Serie die Gnade im Römerbrief eingehend studiert. Der Römerbrief hat einiges zu sagen über die Gnade. Das ist praktisch die Grundoffenbarung, könnte man sagen, der Gnade Gottes im Neuen Testament, wo Paulus von Gott diese Dinge empfangen hat. Und es ist kein Zufall, dass gerade der Römerbrief sowie der Galaterbrief auch in der Reformation eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Denn durch diese Texte und die Offenbarung, die darin enthalten ist, wurde Martin Luther neu darauf aufmerksam, dass Errettung allein aus Glauben und Gnade geschehen. Und ich möchte heute beginnen mit einem Zitat von eben diesem Martin Luther. Er hat gesagt, und bitte verzeiht die altertümliche Sprache, aber das ist einfach Originaltext Luther. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Luther hatte eine sehr kraftvolle Sprache. Gewiss, dass er tausendmal dafür sterben würde, wenn es denn nötig sein müsste oder könnte, dass Gott mehrmals stirbt, um uns die Gnade zugänglich zu machen, sagt Luther, dann hätte er sogar das getan. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott, also gegenüber Gott ist gemeint, und alle Kreaturen. Das wirkt der Heilige Geist im Glauben. Das ist die Zuversicht, die wir in ihm haben. Und wenn wir heute anfangen, die beiden Korintherbriefe zu studieren in Bezug auf die Gnade, dann passt dieses Luther-Zitat ganz gut. Denn Paulus in Korinth, was er dort getan hat, was er dort gepredigt hat, sein dort, er war ungefähr 1,5 Jahre in Korinth, man könnte sagen, Korinth war ein hartes Pflaster. Seht ihr, es gibt die verschiedensten Städte in der Antike, es gibt die verschiedensten Orte, wo Paulus gewirkt hat und stets waren seine Reisen und seine Einsätze für das Evangelium begleitet von Verfolgung, von Bedrängnis, von Misslichkeiten, von Missverständnissen und so weiter und so fort. Und auch in Korinth war es nicht anders. Auch Korinth war ein Ort, der kein leichtes Pflaster war, sondern, wie man sagen könnte, ein hartes Pflaster. Und ich möchte, dass ihr das durchaus auch im übertragenen Sinn versteht auf eure Situation. Wenn Paulus in den Korintherbriefen von der Gnade schreibt, dann tut er das auch im Hinblick auf den Ort bzw. die Situation, in der er sich befand. Das müssen wir verstehen. Korinth war deswegen auch ein hartes Pflaster, nicht weil sie ihn dort mehr verfolgt hätten als anderswo, sondern weil Korinth eine sehr bekannte Stadt des Altertums war, und zwar berühmt, berüchtigt. Korinth war bekannt und berüchtigt für seinen Tempel der Aphrodite. Ihr wisst ja, Aphrodite, die Liebesgöttin der Griechen, und ihr könnt euch vorstellen, was in diesem Tempel stattgefunden hat. Korinth brüstete sich damit, dass zu bestimmten Zeiten in diesem Tempel der Aphrodite 1000 Tempelprostituierte ihren Dienst versahen. Also Frauen beziehungsweise auch Männer, die im Zusammenhang mit dieser Göttin und dem Fruchtbarkeitskult, der damit verbunden war, ihre Dienste als Prostituierte darbrachten für die, die in den Tempel kamen. Stell dir vor, was da für ein Geist über der Stadt gewesen sein muss. Wir denken manchmal, oh, das ist so ein Geist von der Bedrückung über Schaffhausen. Ich sage euch, das ist nichts gegen das, was Paulus in Korinth erlebt haben muss. Und die Auseinandersetzungen, die wir heute haben, vielleicht mit Unzucht, mit Unmoral, mit Augenlust und all dem, das ist nichts zu dem, was Paulus damals erlebt haben muss in einer Stadt wie Korinth, wo du praktisch von höchster Stelle sanktioniert in einen Tempel gehen konntest, um einen Seitensprung zu tun. Stell dir mal vor, so etwas würde heute stattfinden. Wir wären alle empört und zu Recht. Aber Paulus verliert nicht einmal ein Wort darüber. Sondern die Gnade Gottes, die er hatte in seinem Leben, die reichte aus für ihn, um ihn zu bewahren. Sie reicht aber auch aus für die Leute, die zum Glauben gekommen waren in Korinth. Das ist noch viel wichtiger und kostbarer hier in diesem Zusammenhang. Wir denken manchmal, ja, Leute, die zum Glauben kommen, sie werden durchkommen, sie werden überleben, wenn die Situation gut aussieht. Wenn die Chancen gut stehen. Aber hier standen die Chancen vergleichsweise schlecht, könnte man sagen. Lasst uns hier mit dem Beginn anfangen des Korintherbriefes. In den beiden Korintherbriefen, ich vermische das ein bisschen hier in diesen Predigten, sehen wir dasselbe Muster wie auch schon im Römerbrief. Nämlich, dass Paulus den Brief mit der Gnade beginnt und dass er ihn mit der Gnade beendet. In 1. Korinther 1, Vers 3 lesen wir, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im ersten Moment denken wir, ja, das war halt so ein gängiger Gruß zur damaligen Zeit. Aber das war nicht der gängige Gruß, sondern Paulus hat diesen gängigen, traditionellen jüdischen Gruß um einen wichtigen Begriff erweitert. Hätte er den traditionellen jüdischen Gruß hier geschrieben, dann hätte es nur geheißen, Friede euch, Shalom. Hier das griechische Wort Eirene, von dem wir den Frauennamen Irene herleiten. Aber Paulus hat das nicht genügt, sondern er fügt dem den wichtigsten oder einen der wichtigsten Begriffe des neuen Bundes hinzu, nämlich Gnade. Ich wünsche euch nicht nur Friede, nicht nur Shalom, sondern Gnade, die Errungenschaft, das Paket des neuen Bundes. Es sei in eurem Leben aktiv. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Genau dieselben Worte schreibt er auch im 2. Korintherbrief, nämlich in Kapitel 1, Vers 2. Ihr müsst das gar nicht aufschlagen. Es ist tatsächlich wortwörtlich dasselbe, sogar im Griechischen. Ich habe es extra noch einmal nachgeschaut. Buchstäblich wiederholt er diesen Gruß. Mit anderen Worten, dieser Gruß war ihm genug. Der galt. Der musste nicht dauernd abgewandelt oder verfeinert werden, sondern das war es, was Paulus ihnen sagen wollte. Und dasselbe gilt auch für den Schluss dieser Briefe, nämlich, dass sie mit der Gnade enden. In 1. Korinther 16, Vers 23 heißt es, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Die Präposition hier, die mit übersetzt wurde, ist das griechische Wort meta, und meta bedeutet mit. Oder man könnte auch sagen, die Gnade des Herrn Jesus begleite euch. Sie sei mit euch zusammen, sie sei euer ständiger Begleiter. In 2. Korinther 13, Vers 13, dem Schluss des 2. Korintherbriefes, heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wieder Meta, diese Dinge seien, soll mit euch sein und bleiben. Die Klammer, der Rahmen, in die Paulus all das stellt, was er in diesen beiden Briefen an die Gläubigen in Korinth schrieb, war also die Gnade. Es ist wie wenn Paulus sagt, das ist der Rahmen, in dem alles stattfinden muss. Alles, was ich in diesen Briefen sage, und das waren zum Teil ziemlich heftige Dinge, denk nur einmal an 1. Korinther 5, Vers 5, wo es darum ging, dass man jemanden aus der Gemeinde ausschließen sollte, der mit seiner eigenen Schwiegermutter beziehungsweise seiner eigenen Stiefmutter Verkehr gehabt hatte, denkt ihr solche Sachen. Und das alles braucht einen bestimmten Rahmen. Und wenn da der Rahmen nicht stimmt, dann kann das Kind leicht in den Brunnen fallen. Aber Paulus wusste, der Rahmen, in dem ich alles sagen kann, was der Herr mir aufgetragen hat, in der Rahmen, in dem die Leute verstehen werden, was ich ihnen sagen will, ohne dann auf mich sauer zu sein, der Rahmen, in dem das möglich ist, ist die Gnade. Und ich glaube, dass Gott auch uns dadurch etwas sagen möchte, nämlich, dass wir die Gnade als Rahmen für unser Leben sehen sollen. Als Alpha und Omega für unser Leben sehen sollen, als Beginn und Ende für unser Leben sehen sollen. Und das passt auch gut zu dem, was wir vorhin gemacht haben, Carla und Michael. Valentina soll mit der Gnade beginnen und sie soll mit der Gnade aufhören, wenn sie dann irgendwann einmal in hohem Alter heim zum Herrn geht. Und die ganze Strecke dazwischen sollte ebenfalls von der Gnade bestimmt sein. Seht ihr, wir setzen hier nicht nur einen Anfangs- und einen Endpunkt. Wir weihen nicht nur irgendjemandem den Herrn in der Hoffnung, dass er sich dann in der letzten Minute auf dem Sterbebett noch bekehrt, sondern wir sagen damit, das, was dazwischen ist, gehört ebenfalls der Gnade. Gehört ebenfalls dem Herrn. Merksatz oder Merkpunkt dieses Abschnittes der Predigt lautet: Mache die Gnade zum A und O deines Lebens. Lass dein Leben von der Gnade bestimmt werden. Und ich kann euch sagen, das ist ein Prozess. Ich musste mich auch jetzt in letzter Zeit immer wieder neu entscheiden, die Gnade zum A und O meines Lebens zu machen. Denn du kannst Christ sein, von neuem geboren sein, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und außerhalb der Gnade leben. Und Dinge tun, die nicht aus der Gnade kommen, zu denen dich die Gnade nicht befähigt hat, die die Gnade nicht von dir erwartet, die Gnade nicht von dir verlangt. Und für die du infolgedessen auch keine Gnade hast, sie zu tun. Deswegen ist es eine bewusste Entscheidung, und ich lese es noch einmal, mache die Gnade zum A und O deines Lebens. Dann finden wir in beiden diesen Korintherbriefen einen wichtigen Teil in Bezug auf die Gnade, wo Paulus zum Ausdruck bringt, dass Reichtum in der Gnade enthalten ist. Ein sehr wichtiger Teil, den ich ausführlicher noch nächsten Sonntag besprechen werde, weil wir da unseren 10. Sonntag haben. Und ich glaube, es ist gut, wieder einmal eingehend auch über das Thema Finanzen, finanzielles Wohlergehen, Reichtum, Wohlstand, zur Fülle kommen, in diesen Dingen auch zu reden. Aber um das anzureißen, weil es sich nicht nur auf Finanzen bezieht, möchte ich auch heute diesen Punkt schon erwähnen. In 1. Korinther 1, in den Versen 4 und 5, steht Folgendes. Das ist der direkte Anschluss an Korinther 1, Vers 3, dieser Wunsch der Gnade an die Leser. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Wofür? Für die Gnade Gottes. Seht ihr, Paulus war so in diesem Gnadensystem drin, er konnte, glaube ich, manchmal gar nichts mehr anderes denken als Gnade. Und ich sage euch, mir geht's ähnlich, wenn ich schreibe über die Gnade, wenn ich die Psalmen studiere, wenn ich das Wort studiere im Hinblick auf die Gnade, ich muss da und den Begriff Gnade erwähnen. Ich komme nicht darum herum, die Gnade zu nennen. Ich komme nicht darum herum, das Wort Gnade zu benutzen. Ich komme nicht darum herum, Dinge auf die Gnade zurückzuführen und auf die Gnade hin zu münzen. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dass die Gnade Gottes, die fliegt nicht einfach irgendwo im luftleeren Raum herum. Die Gnade Gottes ist nicht so ein abstrakter Begriff, den man sich kaum vorstellen kann und den man nicht fassen kann und den man deswegen auch nicht erleben kann, sondern die Gnade Gottes ist und bleibt sehr konkret an eine bestimmte Person geknüpft, nämlich an Christus Jesus. Er war und ist die Offenbarung, die Verkörperung der Gnade schlechthin und in ihm ist die Gnade nach wie vor zu finden, wie Paulus hier auch sagt, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Wir müssen also in Christus Jesus sein, was wir durch den Glauben an ihn und die neue Geburt durch den Heiligen Geist sind, um die Gnade wirklich erleben zu können. Wir können von Gnade sprechen, aber wenn wir nicht in Christus Jesus sind, dann werden wir die Gnade im biblischen Sinne nicht erleben können. Und jetzt kommt Vers 5, wo uns gesagt wird, was in ihm auch noch ist: In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Und das Wesentliche überliest man oft. Man denkt dann, ah ja, jetzt sind wir bei Christus Jesus und wir sind ja in Christus Jesus und in ihm sind wir in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Was wir häufig dann vergessen, ist der Zusammenhang zwischen der Gnade Gottes und dem, was Paulus sagt, dass es in Christus Jesus für uns vorhanden ist. Es ist die Gnade Gottes, die in ihm ist und die dafür sorgt, dass wir in ihm in allem reich gemacht worden sind, in allem Wort und aller Erkenntnis. Nun, die Gnade Gottes bezieht sich hier, könnte man sagen, auf geistliche Realitäten, nämlich ein Verständnis des Wortes, ein Verständnis der Aussagen Gottes in der Bibel, sowie aller Erkenntnis, die daraus resultiert. Und diese Dinge sind nicht zu verachten, diese Dinge sind enorm wichtig. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, habe auch ich dich verworfen, dass du mir nicht mehr Priesterdienst leisten sollst. Ein sehr wichtiger Zusammenhang. Wir sollten also diesen Reichtum, der durch die Gnade in Christus Jesus für uns verfügbar ist, in allem Wort und aller Erkenntnis, diesen Reichtum sollten wir haben wollen. Und zwar in allererster Linie. Das ist der Grundreichtum, den wir brauchen in unserem Leben. Nicht so sehr finanziellen Reichtum, finanzielles Wohlergehen, weil das sind Resultate aus dem hier. Du wirst niemals zu finanziellem Wohlstand im biblischen Sinne kommen, wenn du nicht reich bist im Wort und in aller Erkenntnis. Ohne diese Basis, diese Grundlage der Erkenntnis des Wortes, des Verständnisses des Wortes, wirst du nicht zu biblischem Wohlstand kommen. Der Zusammenhang ist hier zwingend. Aber es ist noch ein anderer Hinweis hier enthalten in diesem Vers, nämlich der Hinweis auf die Gaben des Geistes. Auf die Gnadengaben des Geistes. Das ist das Thema, das ich wahrscheinlich aussparen werde, weil es zu weit ginge. Aber ihr wisst ja, Paulus beschreibt in 1. Korinther 12 ausführlich die Gnadengaben des Geistes. Und wenn man es genau anschaut, sind es eben nicht die Geistesgaben, sondern es sind die Charismata, die Gnadengaben, die der Geist gibt. Gnadengaben. Unverdient, geschenkt, eine göttliche Befähigung, Dinge zu tun, die du sonst nicht tust. Und in diesem Sinne könnte das Wort hier und die Erkenntnis auch als ein Hinweis auf das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis verstanden werden. Ein Fingerzeig. Leute, ich werde dann noch über die Gnadengaben des Geistes eingehender sprechen. Wir wissen ja schon, ihr seid darin reich gemacht worden. Und auch das ist ein Punkt. Wisst ihr, ich glaube, je mehr wir in den Gnadengaben des Geistes wachsen, hier in der Gemeinde und heute Morgen waren wieder sehr schöne Beispiele dafür da, wird der ganze Leib, der ganze lokale Leib hier aufgebaut werden, gestärkt werden, gekräftigt werden und hinwachsen zur Fülle Gottes. Denke niemals, ja, das Wort, das ich jetzt vielleicht habe, das interessiert doch niemand. Was weißt du, für wen dieses Wort vielleicht lebensverändernd sein wird? Dieses kurze Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, das du heute Morgen haben magst, was weißt du, für wen das den Unterschied ausmachen kann zwischen Tod und Leben? Deswegen lasst uns diesen Reichtum, der uns hier angeboten wird und zugesprochen wird, nicht gering achten. Auch im 2. Korintherbrief finden wir einiges, was in dieser Hinsicht wichtig ist. 2. Korinther 8, Vers 7. Aber so wie ihr in allem überreich seid. Und jetzt erwähnt Paulus wieder einige derselben Begriffe, die er schon genannt hat, aber auch noch einige mehr. In Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Jetzt kommt ein weiterer wichtiger Zusammenhang, den wir nächstes Mal dann noch genauer anschauen werden. Nämlich, nachdem der Grundreichtum einmal in unserem Leben sich manifestiert, der Reichtum des Wortes, der Reichtum der Erkenntnis, der Reichtum des Glaubens, der Reichtum der Liebe, die in uns geweckt worden ist. Nachdem diese geistlichen Dinge, könnte man sagen, da sind und wir in ihrer Realität und Wirklichkeit leben, kommt das Gnadenwerk hinzu. Mit anderen Worten, das, was die Gnade durch uns tun will. Und hier im Zusammenhang von 2. Korinther 8 ist es ganz klar ein finanzielles Werk, von dem Paulus redet. Es ist sehr interessant, dass er hier, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein, sagt, beziehungsweise die Elberfelder Übersetzung das so übersetzt. Denn das Wort hier für Gnadenwerk ist dasselbe griechische Wort, das sonst ganz einfach mit Gnade übersetzt wird. Charis, das einfache, simple Wort für Gnade im Neuen Testament. Aber hier wurde es mit Gnadenwerk übersetzt. Warum? Weil klar ist, dass es hier nicht um eine schwammige, nebulöse, abstrakte Gnade geht, sondern um eine konkrete Gnade, die etwas tut, um eine konkrete Gnade, die sich an etwas beteiligt, nämlich an einer finanziellen Sammlung für die Armen in Jerusalem. Und natürlich ist das lange nicht die einzige Ebene, auf der sich die Gnade manifestieren will und ein Werk tun will durch uns. Aber es ist eine Ebene. 2. Korinther 9, Vers 8. Der Höhepunkt. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Jede Gnade. Mit anderen Worten, es gibt viele Gnaden. Es gibt mannigfaltige Gnaden. Es gibt unterschiedlichste Aspekte der Gnade. Je nachdem, wo du gerade stehst, je nachdem, welches harte Pflaster du unter den Füßen haben magst. Die Gnade Gottes ist da. Der Herr möchte dir jede Gnade überreichlich geben für das harte Pflaster, auf dem du gerade herumtrampelst. Vielleicht schon eine ganze Weile. Wisst ihr, manchmal ergeben wir uns mehr dem Klagen über das harte Pflaster, als dass wir die Gnade Gottes sehen oder annehmen wollen für die Situation, in der wir sind. Wir beklagen uns beim Herrn, sagen, Herr, ist so ein hartes Pflaster. So schwierig, in der Schweiz Gemeinde zu bauen. So schwierig, die Leute schlafen alle. Oder viele. Dieses Klagen, dieses Jammern sollten wir uns abschminken und stattdessen auf die Gnade Gottes vertrauen, die uns an jedem Ort, in jeder Hinsicht, für jede Situation und Herausforderung mehr als befähigt. Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Überreich seid zu jedem guten Werk. Nun, auch hier ist der Zusammenhang im Text eigentlich ein finanzieller. Wir werden das nächstes Mal genauer anschauen, aber er sagt es in so allgemeinen Worten, dass man es auch auf andere Bereiche übertragen kann. Die Gnade Gottes will uns überreich machen zu jedem guten Werk. Und jetzt wollen wir mal sehen, Paulus, was das denn in deinem Leben überhaupt bewirkt hat. Denn wisst ihr, es ist ja immer einfach, von Dingen zu reden und große Worte in den Mund zu nehmen. Aber Paulus, zeig uns doch mal, was du alles fertiggebracht hast und wie du das Ganze auf dich beziehst. Der Merkpunkt zu diesem zweiten Punkt der Predigt lautet, ergreife die Gnade zum Überfluss in allen Dingen. Ergreife die Gnade zum Überfluss in allen Dingen. Punkt 3 dieser Botschaft lautet, mit der Gnade arbeiten. 1. Korinther 3, Vers 10. Hier redet Paulus nun von sich selbst und sagt, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Sehr interessanter Vers. Man könnte ihn auch übersetzen, oder vielleicht wäre es sogar besser, so zu übersetzen, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister, das griechische Wort Architekton, den Grund oder das Fundament gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus war ein Architekt. Er sah sich als Architekt in den Dingen der Gemeinde Gottes. Er hatte von Gott eine Art Bauplan empfangen dafür, wie die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde der Gläubigen, aussehen sollte. Das war sein Hauptwerk, könnte man sagen. Das war seine Hauptaufgabe, Gemeinden zu gründen und das nach einem bestimmten Muster zu tun, sie auf eine bestimmte Grundlage zu stellen und dann andere weiterbauen zu lassen. Aber wisst ihr was? Das Fundament eines Hauses bestimmt darüber, was du auf diesem Fundament aufbauen kannst. Das Fundament bestimmt es. Du kannst nicht, wenn du ein Fundament von, sage ich mal, 50 Quadratmetern hast, darauf ein Haus aufbauen, das eine Grundfläche hat von 100 Quadratmetern. Dann baust du 50 Quadratmeter neben dem Fundament. Und diese 50 Quadratmeter, die neben dem Fundament gebaut sind, werden dir früher oder später zum Verhängnis werden. Du kannst nicht auf einem Fundament, das für ein Einfamilienhaus gedacht ist, einen Wolkenkratzer aufbauen. Das Fundament, welches Paulus legte, war also enorm wichtig. Und er sagt hier, ich bin ein weiser Architekt. Mit anderen Worten, jemand, der sein Handwerk versteht. Einer, der nicht solche komischen Dinge tut, wie ein viel zu großes Haus auf ein viel zu kleines Fundament aufbauen. Ein weiser Architekt, der nicht irgendetwas Verschlungenes, Weitläufiges, Seltsames, Komisches tut, sondern etwas klar Definiertes, etwas ganz Einfaches, so dass jeder, der anschließend darauf aufbauen möchte, weiß, wo das Fundament aufhört und wozu es gedacht ist und was man darauf aufbauen kann und was nicht. Denn seht ihr, das, was Paulus damals gelegt hat, war nicht nur für seine unmittelbaren Nachfolger wichtig, sondern auch für uns, die wir heute bauen. Die Gemeinde Gottes wird noch heute auf dasselbe Fundament gebaut wie damals vor fast 2000 Jahren. Erstaunlich. Ich meine, vieles hat sich geändert in den letzten 2000 Jahren. Die Bauwerke sind größer geworden, höher, mächtiger, schwerer und so weiter und so fort. Aber die Gemeinde Gottes ruht noch immer auf demselben Fundament. Und wir tun gut daran, dieses Fundament richtig zu verstehen. Und wisst ihr, was heute leider oft geschieht im Bau des Leibes Christi? Es geschieht Folgendes. Leute, die eifrig sind zu bauen, Leute, die sogar einen Auftrag haben mögen zu bauen, aber das Fundament nicht kennen, die Baupläne nie gesehen haben, nicht verstehen, zu was sie eine Gnade haben, es zu tun, gehen hin und bauen wildwüchsig irgendwelche Sachen in die Landschaft, die sie Reich Gottes oder Leib Christi oder sogar Gemeinde nennen, obwohl sie es nicht sind. Weißt du, wenn ich ein Haus baue auf das Fundament und ich stelle im Garten noch einen Geräteschuppen auf, dann ist das zwar vielleicht ein schöner, anständiger Geräteschuppen, aber es gehört nicht wirklich zum Haus. Es ist nicht ein Teil des Hauses. Und wenn ich nun diesen Geräteschuppen zum Haus erkläre, dann beschneide ich mich selbst, ich beschneide den Herrn und ich beschneide die Leute, die ich in diesem Geräteschuppen unterbringen will. Und leider muss man sagen, wenn man so in die Landschaft schaut, es gibt viele Geräteschuppen, die in der Landschaft herumstehen und die nicht wirklich diesem Bauplan Gottes für die neutestamentliche Gemeinde entsprechen, von der Paulus hier redet. Und alles ist zurückzuführen auf die Gnade. Paulus wusste genau, wozu er die Gnade hatte und welches Fundament und welches Gebäude in der Gnade enthalten sein würde. Lass uns einmal diesen Abschnitt lesen in der Apostelgeschichte, wie das Ganze in Korinth eigentlich anfing. Sehr interessant. Und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 18. Ich lese die Verse 1 bis 11. Einfach damit ihr den historischen Hintergrund praktisch habt, von dem Paulus ausgeht, wenn er hier von Fundament und Gemeinde und so weiter redet. Nach diesen Ereignissen aber schied Paulus von Athen und kam nach Korinth. Und er traf einen Juden namens Aquila, gebürtig von Pontus, der kürzlich von Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius, gemeint ist Kaiser Claudius, befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Zu diesen ging er, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Er diskutierte aber in der Synagoge jeden Sabbat und überzeugte Juden wie auch Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus von Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt und redete den Juden ernstlich zu, den Gesalbten Jesus anzunehmen. Als sie sich aber dagegen stellten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euer Haupt, von nun an werde ich zu den Nationen gehen. Ich glaube, dass hier ein wichtiger Wendepunkt im Werk von Paulus, im Wirken von Paulus stattgefunden hat. Hier war ein Punkt, wo er verstanden hat und eingesehen hat, dass er in erster Linie zu den Nationen gesandt war, nicht zu den Juden. Auch zu den Juden, wie es in seinem Auftrag hieß, aber in erster Linie zu den Nationen. Und das bringt er hier zum Ausdruck. Vers 7, und er ging weg von dort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Justus, dessen Haus direkt an die Synagoge angrenzte. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele der Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Vision in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, nämlich weil ich mit dir bin, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn wahrlich mein ist viel Volk in dieser Stadt. Und er ließ sich ein Jahr und 6 Monate nieder und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und wenn du so willst, hier haben wir eine Gnadenerweisung Gottes für den Dienst von Paulus mitten auf einem harten Pflaster. Ich bin überzeugt davon, dass Paulus wahrscheinlich überlegte, wie lange soll ich hier bleiben? Herr, wie lange ist es gut, hier zu sein? Könnte es sein, dass sie mir schon bald wieder nach dem Leben trachten? Herr, ich möchte es nicht drauf ankommen lassen. Ich möchte mein Leben nicht riskieren, sondern ich habe ja noch einen Auftrag zu tun. Vielleicht wäre es besser, bald weiterzuziehen. Und schließlich ist das hier ja auch ein hartes Pflaster. Und wir haben hier diesen Aphrodite-Tempel und die Leute haben Mühe, sich im Zaum zu halten in bestimmter Hinsicht. Herr, was soll ich tun? Und der Herr redet zu ihm sehr konkret und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, lass uns das noch einmal lesen. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Die Gnade heizte ihn praktisch noch an. Die Gnade stachelte ihn an, sich nicht zu fürchten, nicht zu schweigen, sondern zu reden. Nämlich, weil ich mit dir bin, wie die Gnade auch mit uns ist, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn wahrlich, mein ist viel Volk in dieser Stadt. Und daraufhin hatte Paulus die Gnade, könnte man sagen, sich 1,5 Jahre, was für ihn relativ lang war, während dieser Missionsreisen, niederzulassen und unter ihnen das Wort Gottes zu lehren. Und seht ihr, wir sehen auch hier wieder einen Zusammenhang zu der Gnade Gottes. Was tat Paulus in dieser Zeit? Was tat er? Er lehrte ganz einfach das Wort Gottes. Er nahm nicht die Gläubigen alle zusammen und sagte zu ihnen: Leute, jetzt müssen wir hier mal aufräumen. Das kann doch nicht sein, dass wir hier einen Aphrodite-Tempel haben, wo solche gräulichen Dinge passieren. Jetzt ziehen wir eine Demonstration durch vor diesem Aphrodite-Tempel mit Bannern und Transparenten, wo drauf steht: Hinweg mit dem Aphrodite-Tempel, und dann reden wir so laut in Sprachen, wie wir nur können, und holen den Geist der Aphrodite über der Stadt herab und sorgen hier einmal für Ruhe und Ordnung und für Zucht. Hat Paulus das gesagt? Hat er das in irgendeiner Weise angestrengt? Nein, sondern was er tat, war, er lehrte das Wort Gottes. Er wusste nämlich um die Kraft des Wortes. Er wusste, dass das Wort Gottes seinen eigenen Kampf kämpfen würde. Er wusste, meine Aufgabe besteht darin, so viel wie möglich Wort Gottes unter die Leute zu bringen, diese Stadt zu sättigen, zu tränken, zu durchtränken mit dem Wort Gottes, so dass dieser Aphrodite-Tempel hier, der ihm sicher ein Dorn im Auge war, irgendwann in sich zusammenfallen würde, bildlich gesprochen. Und genau das geschah auch. Weißt du, heute gibt es keinen Aphrodite-Tempel mehr in Korinth. Du kannst die Trümmer davon besehen. Das ist eine interessante interessante Ausgrabungsstätte, wollte ich sagen. 2. Korinther 6, die Verse 1 und 2. Hier sagt Paulus Folgendes: Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Paulus ermutigt die Leute, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Im Griechischen heißt es wörtlich, ins Leere zu empfangen. Mit anderen Worten, ohne Wirkung, ohne Funktion, ohne Auswirkung oder man könnte auch sagen, ohne Werk. Nehmt die Gnade Gottes nicht einfach nur an, damit es euch ein bisschen wohler ist, sagt Paulus. Nehmt die Gnade Gottes nicht nur an, um frei zu werden von der Sünde. Nehmt die Gnade Gottes nicht nur an, um religiös sein zu können. Nehmt die Gnade Gottes nicht nur an, um errettet zu werden, sondern empfangt die Gnade Gottes nicht zuletzt auch, um Mitarbeiter zu werden. Denn Paulus nennt sich hier nicht umsonst einen Mitarbeiter, einen Synerges, wie es im Griechischen heißt. Jemand, der zusammen mit anderen eine bestimmte Sache tut, ein Werk wirkt. Das war es, was Paulus von den anderen auch erwartete. Er nennt sich selbst einen Mitarbeiter in der Meinung, dass die anderen auf denselben Wagen aufspringen würden. Und ich glaube, das ist ein Hauptpunkt, den Gott im Zusammenhang mit der Gnade auch betonen möchte, nämlich, dass die Gnade Werke nach sich ziehen wird. Im ersten Moment klingt das vielleicht wie ein Paradox, denn wir sind nicht aus Werken gerettet, sondern aus Gnade, aber wir sind auch nicht errettet, um dann nichts mehr zu tun, sondern wir sind errettet worden durch die Gnade, um dann später durch die Gnade dazu befähigt zu werden, die Werke Gottes zu wirken, das Gnadenwerk zu tun. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Mit anderen Worten, man kann die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ebenso wie zu deiner Errettung eine wohlangenehme Zeit war, ist sie es auch heute noch. Jeden Tag, wenn du wieder Neugnade brauchst, sagt der Herr gerne, hier bin ich, hier ist die Gnade für dich, sie befähigt dich, deinen Lauf zu laufen, deinen Kampf zu kämpfen, deine Schlachten zu schlagen. Die Gnade ist jeden Tag neu da und verfügbar. 1. Korinther 15, Vers 10. Das ist der Höhepunkt dieses Teils und vielleicht überhaupt der Höhepunkt der Aussagen über Gnade in den Korintherbriefen von Paulus. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ganz wichtig, das zu verstehen. Paulus schreibt manchmal in einer Art und Weise, dass man meinen könnte, er rühmt sich. Er schreibt manchmal in einer Art und Weise, dass man meinen könnte, er prahlt. Er stellt sich auf einen Sockel, stellt sich auf ein Podest, um den Leuten zu sagen, seht, zähnt mal mich. Jetzt schaut mal mich an, so müsst ihr anwerden. Manchmal scheint es uns beinahe so. Aber hier klärt er das Ganze und sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist ein Wahlspruch, den auch wir uns zulegen können und zulegen sollten. Egal, was wir jemals erreichen im Leben, egal zu was wir werden, ob wir ein Vorbild sind für andere, ob wir Helden werden, ob wir Stars werden für das Königreich Gottes, all das wird nur durch die Gnade Gottes zustande kommen können. Und all das werden wir immer der Gnade Gottes zu verdanken haben. Es gibt nicht so etwas wie einen self-made man, eine self-made woman im Reich Gottes. Du kannst dich nicht selber zu etwas machen, was in den Augen Gottes wirklich Bestand hat und ihm wohlgefällt. Sondern was auch immer du vollbringen magst, wisst ihr auch, ein Reinhard Bonnke, der Hunderttausende, ja Millionen von Leuten in Afrika zum Herrn geführt hat, er ist das, was er ist, aus der Gnade Gottes. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Wieder das Wort für leer hier. Seine Gnade mir gegenüber war nicht leer, ist nicht ins Leere gelaufen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und ich möchte euch zum Schluss noch eine andere Übersetzung dieses wichtigen Verses geben. Gottes Gnade aber, dass ich bin, was ich bin. Und seine Gnade, die in mir wirkte, hat sich nicht vergeblich erwiesen, sondern ich habe mich weit mehr abgemüht als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Hier ist das griechische Wort, welches mit übersetzt wurde, ein anderes als am Anfang. Es ist nicht Meta, sondern Syn. Und es bedeutet praktisch, die Gnade hat mit uns zusammen gewirkt oder will mit uns zusammen gemeinsam wirken. Sie begleitet uns nicht nur im Sinne von Bewahrung, sondern sie ergreift uns. Nimmt uns an der Hand, um mit uns zusammen das Werk der Gnade zu tun, wie sie es bei Paulus getan hat. Mein letzter Merkpunkt lautet: Lass die Gnade in dir und mit dir wirken. Preis dem Herrn. Amen. Amen.